Reise in kindliche Klangwelten. 5. Zwischenstopp bei ein paar unbedeutenden Stars. Was machte sie dennoch so bedeutend? Bisher habe ich über die Höhe der Töne, also über die unterschiedlichen Frequenzen gesprochen. Dabei ließe sich manchmal nicht ganz vermeiden, die Begriffe Töne und Klänge synonym zu verwenden, und auch Überschneidungen zum heutigen Thema habe ich stillschweigend hingenommen. Das wird sich aber gleich klären. Tonhöhen sind nicht nur unbedingt nötig, um Melodien zu bilden, sie geben auch wichtige Informationen in der Sprache wieder. Werden sie am Ende des Satzes höher, so verstehen wir den Satz als Frage. Bilden sie einen bestimmten Abstand, eine kleine Terz, so erkennen wir eine Aufforderung oder, dass ein Name gerufen wurde. Mama, komm doch bitte. Oder Kuckuck. Deshalb hat dieser Tonabstand, dieses Intervall, auch die Bezeichnung Rufterz oder auch Kuckucksterz bekommen. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung der Tonhöhenunterschiede, also der Melodie, finde ich in Kommandos, die sich durch dieses Unterscheidungsmerkmal auch bei großem Lärm erkennen lassen.
Fluten
ist selbst in digitalen Zeiten dafür ein Beispiel. Die Höhen der Töne haben also durchaus Aussagekraft. Sie allein genügen aber nicht, um eindeutige Informationen zu übermitteln oder Emotionen auszudrücken. Der Ruf Mama kann alleine durch die Wortmelodie noch nicht fehlerfrei gedeutet werden. Er kann ergänzt werden durch Sieh mal, was ich kann. Wann gibt es Essen? Kannst du bitte kommen? Und so weiter. Auf der gleichen Tonstufe oder aufsteigend gerufen, kann er Angst, Ärger oder auch Verwunderung ausdrücken. Absolut eindeutig ist diese kleine Melodie nicht. Die Tonhöhen, also die einzelnen Frequenzen, benötigen weitere Mitspieler, die der Melodie Charakter verleihen und die gewollte Aussage unterstreichen. Deshalb sind Schwingungen von Natur aus keine Einzelgänger, sondern sehr soziale Wesen. Töne tauchen grundsätzlich nur in Gruppen auf. Jeder Einzelton existiert also immer nur mit einem Gefolge, wie ein Star, der nur mit seiner Entourage die Öffentlichkeit betritt, wird auch der Ton von wohlwollenden Gefolgstönen begleitet, die zuverlässig an einem fest zugewiesenen Ort immer präsent sind, sobald sich der Star bewegt. Der Star gibt den Ton an und die anderen bestärken ihn, kleiden sich passend, benehmen sich, wie es von ihnen verlangt wird, sind ausschließlich für ihn da und haben kein Eigenleben. Ohne ihn gibt es sie gar nicht. Der Star lässt sich physikalisch unschwer als Einzelton definieren. Aber was sind denn bitteschön die Gefolgstöne? Versuchen wir die Erklärung dieses nicht ganz einfach zu verstehenden, aber äußerst wichtigen Sachverhaltes anhand unserer Kenntnisse von Farben. Wir wissen, dass es nur einige Grundfarben gibt und sich die vielen Farbnuancen aus Mischungen dieser Grundfarben ergeben. Warum sollte es bei den Tönen völlig anders sein? Wir haben die reinen Schwingungen, die in der Natur in dieser Form gar nicht auftauchen. Sie mischen sich mit anderen Frequenzen und ergeben dadurch das, was wir einen Ton nennen und auch tatsächlich als Einzelton wahrzunehmen glauben. So wie wir eine Farbe als grün bezeichnen, obwohl es eine Mischung aus mindestens zwei Farben ist. Wir hören den Star als den dominanten Ton, der seinen einzigartigen Charakter aber erst durch seine um ihn herum wuselnden Gefährten erhält. Der Ton ist also bereits ein Zusammenklang vieler Einzeltöne. Die Mischung dieser Einzeltöne ergibt einen Klang oder ein Geräusch. Das werden wir später noch genauer hören. Schönes Durcheinander. Töne, Klänge, Geräusche. Was stimmt denn nun? Wir gehen zunächst noch einen Schritt zurück, um diesen Gedanken zu verdeutlichen. hören wir uns 5 synthetisch erzeugte Töne mit genau 261 Hertz an. Zunächst nacheinander und direkt anschließend gemeinsam. Obwohl alle Klänge die gleiche Frequenz haben und die Luft bei allen 261 Mal pro Sekunde schwingt, lassen sie sich unterscheiden. Das kann nicht funktionieren, wenn es wirklich nur der eine Ton, die reine einzelne Schwingung wäre, die wir hören. Denn der Luft ist es egal, wie sie in Schwingung gerät. Dieser einzelne Ton taucht aber, wie bereits erwähnt, in der Natur nicht auf. Er kann nur künstlich erzeugt werden. In der Natur tauchen immer nur Bündel von Tönen, also der Star mit seinen Begleitern, auf. Genauso wie wir bei der schwingenden Saite oder beim angezupften Gummiband nicht nur eine Welle sehen, sondern weitere kleine Wellen, so gehören zu einer Grundfrequenz immer noch weitere Frequenzen hinzu. Sie sind es, die den Instrumenten ihren unverwechselbaren Klangcharakter geben. Im Gegensatz zu den Tönen unserer Tonleitern oder Systeme sind diese mitschwingenden Töne aber nicht beliebig gewählt oder kulturell beeinflusst. Sie unterliegen einem physikalischen Gesetz und folgen diesem Gesetz auf der ganzen Welt. Ob in Thailand, Brasilien oder Schweden schwingen bei jedem Ton genau die gleichen Töne mit. Im Beispiel hören wir eine Grundfrequenz, den Ton und einige seiner Gefolgstöne, die immer ein geradzahliges Vielfaches der Grundfrequenz aufweisen. Die Grundfrequenz beträgt hier ca. 65 Hertz. Ihr folgt, mal 2 gerechnet, der erste Begleiter mit ca. 130 Hertz. Dann geht es weiter, mal 3 mit 196 Hertz und so weiter. Wir wollen nicht kleinlich sein und die gerundeten Frequenzzahlen einfach akzeptieren. Sind sie alle gleich laut, klingt der Zusammenklang so und erinnert eher an ein Nebelhorn. Das wird sich aber gleich ändern. Obwohl alle Töne auf allen Instrumenten exakt dieselben Begleittöne haben, klingen Instrumente unterschiedlich. Das liegt daran, dass die Intensität der einzelnen Begleitertönchen abhängig von der Bauart und dem verwendeten Material unterschiedlich intensiv klingen. Sind bei dem einen Instrument besonders tiefere Begleitertönchen etwas lauter, so sind es bei einem anderen Instrument die mittleren oder höheren. Und so ergeben sich Klänge, die eher dunkel klingen, weil sie verstärkt die tieferen mitklingenden Töne durchsetzen, andere klingen heller, weil sie besonders den höheren Bereich verstärken. Hören wir uns noch einmal den Grundton mit seinen ersten 10 Begleitertönen an und schalten diese dann beginnend beim höchsten ab, bis nur noch der reine Grundton übrig bleibt. Schalten wir wieder einige Begleiter zu, die aber jetzt viel leiser sind, so ergibt sich ein ganz schöner Ton, eigentlich ein Klang, ein Zusammenklang aus dem Grundton, dem Star und seinem Gefolge. So analytisch haben wir bestimmt noch nie gehört, oder doch, wir analysieren permanent und sind so daran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr bemerken. Zum besseren Verständnis bleiben wir bei unserem Farbbeispiel. Grün ist eine Mischung aus Blau und Gelb. Verwendet man mehr Gelb, so erhält man ein helleres Grün. Verwendet man mehr Blau, so ergibt sich ein dunkleres Grün. Gehen wir gedanklich in ein Malergeschäft. Dort hängen unzählige Farbstreifen in x verschiedenen Nuancen von zum Beispiel Grün. Alle diese Grüntöne können mit ein paar Grundkomponenten zusammengemixt werden. Mal intensiver, mal schwächer, mal heller, mal dunkler, mal leuchtender, mal bedeckter. Und hier haben wir die sprachliche Mischung aus Musik und Malerei, hell und dunkel. In der Malerei sprechen wir von Farben, analog dazu sprechen wir in der Musik von den Klangfarben. So hat jeder Ton neben seiner Tonhöhe auch eine Klangfarbe, die sich aus den Begleittönen seiner Gefolgschaft ergibt. Kenner der Materie werden mittlerweile schon mehrfach aufgeschrien und vermutet haben, ich hätte keine Ahnung. Ganz so ist es nicht. Ich habe aber tatsächlich einen Begriff bisher nicht verwendet, weil er nur abgeschreckt hätte. Jetzt kann man ihn vielleicht besser verdauen. Es ist die Bezeichnung Oberton. Oberton klingt nach Oberstudienrat, Oberregierungsdirektor, Oberst und verlangt nach Ehrfurcht und Verneigung. Dabei bezeichnet er nur die mitschwingenden Töne, die zusammen die Obertonreihe bilden. Der Begriff bezieht sich auch nur auf die Töne mit der erwähnten geradzahligen Frequenz des Grundtons. Klingt der Grundton mit 100 Hertz, so klingen seine Obertöne mit 200, 300, 400, 500 Hertz und so weiter. Dieses Zahlenverhältnis ist absolut verlässlich und immer präsent. Stehen die mitschwingenden Teiltöne in einem anderen Zahlenverhältnis zum Grundton, so hören wir ein Geräusch, zumindest etwas vereinfacht erklärt. Es gibt auch Mischklänge, aber wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Ist das nicht faszinierend? Unser Gehörsystem berechnet pausenlos die Schwingungsverhältnisse der uns umgebenden Klänge und sortiert sie nach Tönen und Geräuschen und erleichtert uns so eine Orientierung in der uns umgebenden klingenden Vielfalt. In den Obertönen stecken wesentliche Informationen, ohne die wir eine Flöte nicht von einer Geige und das Muhen einer Kuh nicht von einer Autohupe unterscheiden könnten. Und dieser geniale Rechen- und Unterscheidungsprozess beginnt bereits vor der Geburt. In den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft ist das Gehör des Embryos so weit entwickelt, dass es die Geräusche der Umwelt wahrnehmen kann. Mit dieser rein akustischen Wahrnehmung beginnt auch die Verarbeitung und Zuordnung des Gehörten im Gehirn. Der Embryo nimmt durch die Bauchdecke und durch das Fruchtwasser gefiltert Klänge der Außenwelt wahr und reagiert darauf mit Bewegung oder einer veränderten Pulsfrequenz. Besonders dominant sind die Geräusche, die unmittelbar auf das Kind einwirken, weil sie aus der nächsten Umgebung stammen. Das Rauschen des Blutes, die Geräusche des Verdauungstraktes, der Herzschlag der Mutter. Dazu kommt noch die Stimme der Mutter, die es besonders gut wahrnehmen kann, weil die Wirbelsäule der Mutter als Resonanzkörper und damit als Verstärker dient. Diese Stimme wird dem Kind immer vertrauter und mit dieser Stimme werden ihm auch Wörter und Sprachstruktur bereits im Mutterleib vertraut, die es nach der Geburt wiedererkennt. Es lernt also zum Beispiel Wörter der Beruhigung, deren Klangfarbe und deren Rhythmus und kann sie unterscheiden, obwohl es nie einen visuellen oder haptischen Eindruck der Begriffe haben konnte. Für den Klang sind die Obertöne in der Sprache der Mutter verantwortlich, die es unmittelbar erlebt, deren Schwingungen sich im Fruchtwasser ausbreiten und das Kind umhüllen. Zusätzlich hört es die Stimme auch durch die Bauchdecke, die diese Klänge zwar verändert, weil sie viele Obertöne wegfiltert, sie aber gleichzeitig zum Konzert der anderen Umweltklänge werden lässt. Es fühlt sich wohl in dieser Klangwelt. Und mit einem Klangbeispiel aus einer für jeden von uns verlorenen Zeit beende ich diesen Teil.